Kulturradio. Die Kunst zu hören. Zeitpunkte.
Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Ich bin Susanne Utsch. Kurz vor dem Frauentag widmen wir uns heute in der Zeitpunkte-Debatte einem Thema, das nolens volens fast alle Frauen betrifft: Geld, Gehälter und Finanzen. Der eklatante Missstand offenbart sich in Deutschland früh. Während Jungs durchschnittlich 19 Euro Taschengeld bekommen, müssen sich Mädchen mit 16 Euro im Monat begnügen. Erwachsen geworden verdienen Frauen rund 22% weniger als ihre Männer. Selbstständige Frauen haben neuen Zahlen zufolge sogar 44% weniger Einkommen als ihre männlichen Kollegen. Und im Alter droht die Armut. Deutlich mehr Rentnerinnen als Rentner sind schon heute auf Grundsicherung angewiesen. Weniger Taschengeld, weniger Einkommen, weniger Rente. Wie erklärt sich die weibliche Einkommensbiografie? Muss man mit Kant von einer selbstverschuldeten, in diesem Fall finanziellen Unmündigkeit sprechen? Oder sind es doch alte Rollenmuster, die diese Schieflage erzeugen? Und warum sprechen wir eigentlich so ungern über Geld und Finanzen? Ich freue mich sehr darauf, diese verdrängten, vielleicht sogar tabuisierten Fragen in der kommenden Stunde mit meinen Gästen zu erörtern. Denn alle drei haben die Beschäftigung mit Geld zu ihrem Beruf gemacht. Katja von der Bay ist promovierte Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin der Weiberwirtschaft. Das ist das größte genossenschaftlich organisierte Gründerinnenzentrum Europas. Gegründet wurde die Weiberwirtschaft 1989, um unternehmenslustigen Frauen einen Ort zu schaffen. Der Untertitel eigentlich ein Credo, Standort für Chefinnen. Rund 1800 Frauen sind hier mittlerweile Genossenschaftlerinnen. Katja von der Bay hat den Aufbau schon als Studentin begleitet. Jetzt leitet sie den Laden und hat 2013 den Berliner Frauenpreis für ihr Engagement zur Förderung von Frauen in der Wirtschaft erhalten. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Sie sind heute Fundraising-Managerin. War das ein weiter Weg von der Kunstgeschichte dahin?
Der war eigentlich gar nicht so weit, weil ich glaube, die Geisteswissenschaften qualifizieren für sehr viel in dieser Welt. Und dass ich heute bei der Weiberwirtschaft bin, war einfach pure Freude an diesem Modell, Frauen zu stärken.
Als Zweite in der Runde begrüße ich herzlich die Finanzfachwirtin Bianca Kindler. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin vom Finanzkontor Berlin, das seit knapp 30 Jahren Frauen motiviert, ihre Geldangelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und sie bei ihrer finanziellen Lebensplanung unterstützt. Mittlerweile beraten im Finanzkontor 14 Frauen, zunehmend auch Männer bei Vorsorgeversicherungsfragen, aber auch Baufinanzierung und solchen Dingen. Und Sie, Frau Kindler, geben Workshops, halten Vorträge und unterrichten sogar an der Berliner Universität der Künste, ein weites Spektrum. Herzlich willkommen. Inwiefern haben Frauen andere Bedürfnisse als Männer, wenn es um die finanzielle Absicherung geht?
Ganz grundsätzlich und möglichst kurz gefasst würde ich sagen, die Frauen möchten gerne verstehen, was sie machen, auch inhaltlich.
Und ich glaube, was genau damit gemeint ist, ist eins der wesentlichen Punkte unserer Erörterung heute. Lassen Sie uns noch die Runde komplett machen. Die Politologin Kirstin Wulff ist die Dritte in unserer Debattenrunde heute. Sie arbeitet seit 5 Jahren als Finanzerzieherin und nennt sich Übergeldsprecherin. Kurz gesagt geht es darum, Eltern und Kinder zu einem offenen und sinnvollen Umgang mit Geld zu helfen. Sie bietet Kindergärten, Grundschulen, aber auch interessierten Eltern Workshops an und hat über ihre Erfahrungen gerade ein Buch verfasst. Dann geh doch zur Bank und hol dir welches, heißt es. Und da geht es um den Umgang mit Geld im Elternhaus, das sie als ein großes Tabuthema erlebt und entlarvt. Willkommen, Frau Wulff.
Ja.
Übergeldsprecherin, das ist ja ein Jargon der Kinder, also ein auch für Kinder verständlicher Begriff. Wie sind Sie dazu gekommen und warum haben Sie sich so genannt?
Ich habe mich so genannt, weil ich genau das tue. Ich spreche über Geld und versuche, einen Begriff für das zu finden, was ich tue, der für alle zugänglich ist. Denn Geld ist selbst so sperrig als Thema und verschließt die Herzen und den Geist so früh, wenn man nur den Versuch unternimmt, mit Menschen darüber zu sprechen, dass es schön ist, mit so einem Begriff erstmal Zugang zu Menschen zu bekommen.
Sie haben noch einen kleinen Helfer, der Ihnen diesen Zugang ermöglicht. Das ist ein Esel, den haben Sie auch hier mit ins Studio gebracht, mit von enormen Ausmaßen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und der sorgt dafür, dass Sie auch schon auf Fahrten in der U-Bahn und S-Bahn angesprochen
werden. Genau, also der hilft mir bei dieser Aufgabe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, und zwar auf freundliche, lustige Art und Weise. Und das ist das A und O.
Die Märchenfigur, der Esel.
Genau.
Frauen und Geld, irgendwas scheint da schief zu laufen angesichts der genannten Zahlen und Einkommensunterschiede von klein auf. Wir wollen diese Lohnlücke jetzt mal genauer anschauen und weil Sie alle drei ja aus der Praxis kommen, schnell nach Gründen dafür suchen und konstruktiven Wegen diesen Missstand mindestens mal verkleinern, theoretisch zumindest. Frau von der Bay, in 2 Wochen, am 19. März, findet ja der diesjährige Equal Pay Day statt. Es ist ein vor 8 Jahren in Deutschland nach amerikanischem Vorbild ins Leben gerufene Kampagne, muss man eigentlich sagen, um die Einkommens Ungleichheit von Männern und Frauen deutlich zu machen. 79 Tage eben bis zu diesem 19. März müssen angestellte Frauen in Deutschland arbeiten, um auf das gleiche Gehalt zu kommen, was Männer schon ab dem 1. des Jahres verdienen würden. Das sind diese 21,6%, die Frauen weniger als Gehalt bekommen als Männer. 1/5. Und seit Jahren ist das unverändert, so Frau Bay. Schockiert Sie das immer noch?
Ja, wahnsinnig. Mich ärgert das auch total. Und wir machen uns natürlich auch in der Weiberwirtschaft immer wieder viele Gedanken darüber, woher es kommt. Wobei unser Schwerpunkt die selbstständigen Frauen sind. Da ist ja der Unterschied noch viel größer. Und der Equal Pay Day müsste irgendwann im Juni stattfinden. Es gibt Soziologen, die versuchen herauszufinden, woran liegt das denn? Und es hängt sicher damit zusammen, dass Frauen eine nicht so geradlinige Erwerbsbiografie haben wie Männer. Die ist häufiger unterbrochen von Familienphasen und deshalb sozusagen nicht so regelmäßig aufsteigen wie die Männer und deshalb weniger verdienen. Es gibt ein Erklärungsmuster, was mit den Berufsfeldern zu tun hat. Frauen müssen häufiger das Berufsfeld wechseln, wenn sie sich zum Beispiel selbstständig machen, weil es immer noch mehr kulturelle Gesundheitsberufe sind, die Frauen wahrnehmen. Da kann man nicht so viel Geld verdienen in der Tat. Aber die Statistiken versuchen das natürlich auch nochmal anders und bereinigt zu fassen. Und wir wissen heute, in jeder Branche verdienen Frauen weniger.
Genau, gehen wir doch nochmal genau auf die Zahlen. Wie belastbar sind die denn eigentlich? Also branchenbereinigt, es gibt ja doch eine Lücke, selbst wenn man alles das in Abrechnung stellt, Pausen, die es gab, Berufsfelder, die vielleicht nicht so lukrativ sind, gibt es doch noch immer eine prozentuale Lücke, ich glaube von 7%, die nicht erklärbar sind.
Genau, also es bleibt in jeder Statistik und bei allen Forschern, die sich damit beschäftigen, immer bleiben unerklärliche Reste sozusagen, die man tatsächlich auf Rollenbilder zurückführt, in denen Männern und Frauen unterschiedlicher Anteil am Geld zugesprochen wird und Frauen eben weniger.
Wenn man sich das im Europavergleich anschaut, ist das ja einzigartig. Ich finde das so erstaunlich, weil es Deutschland doch eigentlich so gut geht. Frau Kindler, Sie als Finanzberaterin, wie sehen Sie das denn? Auch wenn Frauen jetzt zu Ihnen kommen und beraten werden sollen, spielt so ein Hintergrundwissen eine Rolle, zu wissen, man bekommt vielleicht doch sowieso weniger?
Also unsere Klientel ist ja schon in dem Thema ziemlich drin. Also deswegen zögere ich da so ein bisschen, das in eine Richtung zu beantworten. Aber ich merke auch bei den Frauen, die zu uns kommt, dass viel Unsicherheit und auch viel Abwarten, ist das für mich überhaupt das richtige Thema, kann ich das, darf ich das, bei manchen sicherlich auch, also selbst bei denen, die zu uns kommen, sage ich dann mal so rum. Auch das sind Einzelfälle, aber auch da bin ich immer wieder überrascht, höre ist, ich muss ja fragen, wie viel verdienen Sie, wie ist Ihr Einkommen? Und da bekomme ich tatsächlich manchmal die Antwort, das weiß ich gar nicht genau. Und den Unterschied zwischen Brutto und Netto kann ich auch nicht erklären. Oder wie viel mein Mann verdient, nein, das weiß ich auch nicht. Das ist natürlich gerade, was das eigene Einkommen angeht, eher die Ausnahme, aber es passiert. Und dass Frauen nicht wissen, was der Mann verdient, passiert doch noch häufiger. Und auch bei uns in der Beratung. Und da fällt mir dann immer auf, dass der Zugang zum Thema Geld einfach irgendwie blockiert scheint.
Frau Wolf, das ist auch Ihre These.
Das ist auch meine These, genau. Also auch ich erlebe das mit Menschen und habe deswegen ja auch versucht, Erklärungen zu finden und bin auf dieses Tabu gestoßen, dass in Deutschland so ungern über Geld gesprochen wird. Das kann ein wichtiger Grund sein und deswegen sollten wir darüber sprechen,
mehr
über Geld zu sprechen.
Ja. Wenn wir jetzt diese neuen Zahlen nehmen, was Selbstständige angeht, dann ist das eigentlich eine Verdoppelung. Also 44% bekommen selbstständige Frauen weniger als Angestellte in Deutschland. Das ist natürlich eine horrende Zahl. Und Sie haben mir eben gesagt vor der Sendung, Frau von der Bay, dass Sie immer noch mit dieser Zahl hadern und versuchen, die irgendwie einzuordnen, einzuschätzen. Sie haben Genossenschaftlerinnen, das sind freiberufliche Frauen. Was bedeutet das für Sie?
Das ist ein Schlag ins Gesicht. Wir wissen, dass Frauen häufig prekäre Einkommen haben, dass sie tatsächlich deutlich weniger Altersversorgung aufbauen können, dass sie weniger Budget zur Verfügung haben, um das Leben vielleicht auch mal angenehmer zu machen und in Urlaub zu fahren. Wir hadern damit. Wir versuchen, die Unternehmerinnen und Gründerinnen darin zu bestärken, da mehr Acht zu geben, dass sie auch ein gutes Einkommen erzielen. Aber tatsächlich gibt es auch strukturelle Rahmenbedingungen, die es den Frauen ganz besonders schwer machen, mehr Geld zu verdienen, wenn man gesteht ihnen häufig auch im Berufsleben nicht so viel zu. Also es gibt ja diese Geschichten darüber, über diese Frauen, die gut versuchen, Gehälter zu auszuhandeln. Wenn die nicht das richtige Maß treffen und genauso viel verlangen wie die Männer, dann sind sie ganz schnell die Zicken, die zu viel Geld wollen. Also es gibt da tatsächlich noch kulturelle Muster, die auch gefährlich sein können für eine Unternehmerin, die sagt, ich brauche jetzt Budget X und Y, sonst arbeite ich nicht oder kann davon nicht leben. Und das muss man immer wieder austarieren, aushandeln. Aber, und das sehe ich unsere Aufgabe als Weiberwirtschaft, auch darüber sprechen, dass es wirklich strukturelle Rollenbilder sind, die da eine Rolle spielen.
Das wollen wir gleich noch vertiefen, denn ich merke auch, Sie sind auch noch beim Suchen, woran das liegen kann. Das ist ja schon exorbitant.
Vor allem sauer.
Es ist ja nicht nur das Einkommen, das ungleich in Deutschland verteilt ist, auch das Vermögen ist zulasten der Frauen in Deutschland verteilt. Männer besitzen da deutlich mehr. Und dann gibt es neben dem Lohngefälle und der Vermögensverteilung noch einen dritten Aspekt, der vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Das ist die wachsende Verschuldung, Frau Wolf. Mhm. Früher war ja Sparen oberste Erziehungsmaxime, Taschengeldinvestitionen wurden gerne streng kontrolliert. Was hat sich da verändert?
Das ist auch wieder gesellschaftlich bedingt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Wirtschaftswachstum und der Konsum immer wichtiger werden und das Sparen als Wert abgenommen hat. Also das erlebt eigentlich jeder, das erleben Familien, wenn man ständig aufgefordert wird zu konsumieren und wenn man das Geld eben nicht hat, auch entsprechende Angebote zu bekommen, an Geld zu kommen, um das sich leisten zu können.
Und Sie meinen jetzt einfache Kredite?
Einfache Kredite, das ist ja möglich und gesellschaftlich ist das nicht mehr so tabuisiert wie noch in meiner Kindheit. Ich bin Ende der 60er Jahre geboren. Na klar, da war Sparen die oberste Maxime und man sollte am besten auch gar nichts ausgeben, um dieses Ziel auch zu erreichen. Das hat sich komplett verändert, auch im Leben meiner Kinder. Da wirkt es fast seltsam, wenn man fordert und sagt, das Sparen ist wichtig und das hat eine Funktion, ja, dass wir auch nicht nur an das Heute denken und an unsere Bedürfnisse, die wir heute erfüllen wollen, sondern auch an das Morgen.
Und wenn wir uns jetzt mit Geld und Finanzen beschäftigen, über die weiblichen Einkommensbiografien reden, dann müssen wir natürlich auch die familiären Prägungen anschauen, Frau Wolf. Und ich fände es jetzt ganz interessant, mal zu schauen. Sie haben gerade gesagt, Sie sind in den 60er Jahren aufgewachsen. Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen, haben da Ihre Kindheit verbracht, wo Sie früh mitarbeiten mussten, haben da Verantwortung in Haus und Hof übernommen. Wie war das denn? Waren Sie auch in finanzielle Angelegenheiten eingebunden?
Nein. Und das waren wir als Kinder nicht, alle nicht.
Auch nicht die Jungs?
Auch nicht die Jungs. Und vor allem war es meine Mutter nicht. Also das war schon deutlich, dass unser Vater den Betrieb leitete. Und ich sage immer, Geld ist Macht. Also kein Einblick in die Finanzen zu gewähren, hieß eben auch, die Entscheidungen selber treffen zu dürfen. Und das wurde so praktiziert und das war üblich. Und in dieser Zeit mit Kindern darüber zu sprechen, war undenkbar. Das ist aber heute eigentlich auch noch nicht anders. Vielleicht sind die Gründe andere, aber früher hieß es, das geht dich nichts an und das ist noch nichts für dich.
Frau von der Beyen?
Ja, darf ich da gleich zu? Wir haben uns eben auch noch mal vor der Sendung darüber unterhalten. Erst seit 1976 sind Frauen im westlichen Teil Deutschlands voll geschäftsfähig, wenn sie verheiratet sind und dürfen selbst über ihr Einkommen verfügen, selbst entscheiden, ob sie in Beruf weiterarbeiten, wenn sie verheiratet sind. Das klingt jetzt wahnsinnig lange her, aber offensichtlich ist es noch nicht lange genug her, dass uns das nicht mehr prägt.
Wie haben Sie das denn erlebt als Kind, als Jugendliche?
Also ähnlich. Meine Eltern haben auch eine ganz traditionelle Ehe gelebt. Da wurde auch nicht groß über Geld gesprochen. Was ich jetzt aber viel relevanter finde, ich eigentlich heute finde, ist die Frage, was für ein Ansehen dieses System Geld hat bei Männern wie Frauen, weil ich halte das auch für unterschiedlich. Also Frauen sind so erzogen worden, dass sie Geld nicht so wichtig finden, meine ich. Und gleichzeitig sind wir ja auch sehr misstrauisch, also Stichwort Finanzkrise. Ne? Alles, was da so in diesem Geldkosmos läuft, völlig losgelöst von realer Wirtschaft, ist uns ja auch zutiefst suspekt. Und möglicherweise leben Frauen das eher aus mit diesem Zweifel gegenüber dem System Geld als Männer.
Haben Sie auch das Gefühl, dass Frauen anders über Geld sprechen als Männer?
Da ich mich ziemlich viel im Kreise von Unternehmerinnen bewege, die reden über Geld, weil sie das auch müssen. Aber Frau Wulff, Sie haben vorhin gesagt, ja, Kredite nimmt man heute so leichtfertig auf. Bei den Unternehmerinnen sehen wir, dass ihnen eigentlich eher vorgeworfen wird, dass sie risikoavers seien und nicht so große Kredite aufnehmen, wenn sie gründen. Weil sie immer noch sagen, ich gründe lieber mit Erspartem oder mache das mal erstmal ganz vorsichtig, bis ich genug Einkommen habe und eben selten groß investieren und möglicherweise auch deshalb weniger Chancen haben, richtig viel Geld zu verdienen, wenn sie selbstständig sind.
Frau Kindler, Geld hat ja eine unglaubliche Wirkung. Kinder thematisieren Geld sehr früh. Wir sind reich. Was kostet das? Sind wir reich? Dieser Fokus auf dem Geld, der ist uns ja schnell unangenehm. Und das, was eben Frau Bay gesagt hat, dieses nämlich, wir vermitteln Werte und Kompetenzen, aber irgendwie am Geld schleichen wir uns vorbei. Warum eigentlich? Hat das ein negatives Image?
Geld hat ein sehr negatives Image, ja. Also ich würde sagen, Geld, obwohl, vielleicht muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Das, was die Frau von der Bay gerade sagte in Bezug auf den Markt und in Bezug auf diese Finanzkrisen, diese Unsicherheit, die da ist, das spielt, denke ich, eine ganz große Rolle. Geld selber ist was, was erstmal die meisten, sage ich mal so, einfach haben wollen. Ne? So. Mhm. Sich damit zu beschäftigen, ist schon was anderes. Es ist auch, das ist auch durchaus was, was ich in der Branche, in der ich ja arbeite, oft kennengelernt habe. Und auch ich war am Anfang skeptisch, ob ich in dieser Branche arbeiten möchte. Weil mit Geld Geld zu verdienen, das ist das, was, glaube ich, den meisten so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack gibt. Da kann man in die Geschichte gucken und bei Religionen gucken und so weiter. Ich denke, so tief wollen wir heute gar nicht gehen.
Nee, aber gucken wir doch mal in Ihre Kindheit. Haben Sie da irgendwie eine Prägung, dass Sie das zu Ihrem Beruf gemacht haben? Ist ja erstaunlich eigentlich.
Nein, also meine Eltern hatten genauso ein traditionelles Rollenbild, wie, glaube ich, hier so am Tisch versammelt. Ich wusste ganz lange nicht, was mein Vater wirklich macht und wie viel Geld er da eigentlich verdient. Meine Mutter musste drum kämpfen, dass sie halt auch arbeiten darf. Und ich weiß nicht warum, aber aus irgendwelchen Gründen ist die Angst vorm Thema Geld an mir vorbeigegangen. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich sehe nicht, dass ich da große Vorbilder hatte, aber das ist tatsächlich was, was ich mitgebracht habe in diesem Beruf und weswegen ich auch mich letztendlich entschieden habe, dabei zu bleiben, weil ich den Eindruck hatte, das kann ich den Menschen vielleicht auch hier und da nehmen.
Das Finanzkontor Berlin wurde ja in den 80er Jahren gegründet, als viele Frauen, Frau von der Bay, das eben kurz angesprochen, noch Anhängsel an ihre Männer waren. Guten Einblick gibt ja in diese fast nicht mehr vorstellbare Abhängigkeitssituation der Film Martha von Fassbinder von 1974. Gruselig, ja. Frauen kannten die Finanzen der Familie nicht und wenn sie Haushaltsgeld bekamen, dann im besten Fall vielleicht noch ein Konto, das der Mann eröffnet hatte. Diese Finanzberatung nur für Frauen. Wie ist vor 30 Jahren die Idee dafür entstanden? Wer hat sich dafür stark gemacht? Wie kam das?
Gegründet wurde das von der Anne Wulff zusammen mit der Karin Kaltenberg, die damals einfach gesehen haben, dass die Beratung von Frauen in Bezug auf Geld bei den Banken, bei sonstigen Instituten nur stattfindet im Verhältnis zum Mann. Da wurde geguckt, was verdient der Mann, was kann der eventuell für seine Frau erübrigen. Es wurde schon gar nicht geschaut auf die individuelle Situation von Frauen, auf Berufsbiografien, auf all diese Themen, was passiert, wenn die Frau Kinder bekommt. Es war einfach ein Thema, was angehängt wurde an das Thema Altersvorsorge für den Mann. Also ich denke, der Beratungsbedarf in dem Zusammenhang lag klar auf der Hand. Die beiden haben sich dann aufgemacht, auch im Austausch mit anderen, die ähnliche Wege gehen wollten. Es wurden in dem Zusammenhang zum Beispiel auch die Finanzfachfrauen bundesweit gegründet, was ja auch von Anfang an Zusammenschluss von Frauen war, die in der Branche Frauen motivieren und auch ausbilden wollten, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen.
Frau von der Bay, Sie haben ja eben diese tradierten Rollenmuster angesprochen. Wie weit sehen Sie denn das sozusagen Problem bis heute? Denn wir haben ja eigentlich bis heute so gesehen keine Vorbilder. Wenn wir in die 80er Jahre schauen, das waren die Frauen, die da zum ersten Mal hinkamen, sich aufklären ließen sozusagen. Mhm. Und die Kinder derer sozusagen sind diejenigen, die es jetzt nochmal selber in die Hand nehmen müssen. Also wie weit hat das Auswirkungen bis heute?
Also es scheint ja so, dass es Auswirkungen hat bis in die Frage Einkommen, ob nun als Angestellte oder als Selbstständige, weil mir erzählen die Zuständigen oder die Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, immer wieder, dass sie es wissenschaftlich eigentlich gar nicht erklären können, diesen Unterschied. Und wie soll man diese Lücke erklären, wenn nicht über Rollenmuster, wenn alle anderen Erklärungsversuche scheitern?
Frau Wolf, diese Beschäftigung mit dem Geld, ne? Ich habe das Gefühl, das erzeugt auch Gefühle, die man am liebsten verdrängen würde. So Stichwort Geldsorgen, Sie nicken auch, Frau Kindler, Versagensängste vielleicht auch im Zusammenhang mit diesem Wust an Möglichkeiten, der sich da auftut, Versicherung, Vorsorge und so weiter, auch Zukunftsängste. Ist das sowas, was Sie erleben?
Ja, das erlebe ich mit den Menschen, denen ich arbeite, aber auch so grundsätzlich ist das zu merken. Ich stelle mir ja nicht nur die Frage oder diskutiere das mit den Menschen, die kommen, sondern stelle mir auch die Frage, warum erreiche ich manche Menschen überhaupt nicht und weswegen gibt es so viele, die sich nicht mit dem Thema Geld beschäftigen wollen. Und da sage ich, ja, die meisten Menschen haben negative Gefühle zum Thema Geld. Und diese negativen Gefühle führen natürlich auch dazu, dass man sich weniger bis gar nicht damit beschäftigen möchte. Und oftmals ist das gar nicht so fassbar, was diese negativen Gefühle alles beinhaltet. Ich meine, wenn früher im Elternhaus darüber gestritten wurde, dann lässt sich das besser festmachen. Wenn aber nicht darüber gesprochen wurde, und das ist bis heute der Fall, dass nicht gesprochen wird über Geld, dann erleben Kinder immer Geld als etwas Unheimliches, als ein Rätsel. Und dieses Rätsel ist dann irgendwo auch wieder tradiert. Das geht dann von Generation zu Generation so weiter. Und Kinder müssen das enträtseln und sie verstehen erstmal die Handhabung nicht, aber sie verstehen auch diese vielen Gefühle dahinter nicht. Eltern ordnen das nicht ein. Sie erzählen nicht von den Sorgen, die sie haben. Sie nehmen den Kindern die Sorgen nicht. Und darüber muss gesprochen werden, aber wie soll das gelingen, wenn die Menschen, die das gerade zu verantworten haben, die Eltern, die Frauen, die Mütter, selber so viel Schwierigkeiten haben? Und so geht das dann eben von Generation zu Generation weiter.
Sie selbst haben sich aus dieser Kette befreit und haben aber eben auch gesagt, dass Ihre Mutter genauso wie Sie Kinder überhaupt nichts wussten von den Finanzen, weil Ihr Vater den Hof verwaltet hat. Wie hat die eigentlich reagiert, als Sie erzählt haben, dass Sie jetzt über Geldsprecherin sind?
Meine Mutters Reaktion war wirklich, oh Gott. Sie hat gesagt, oh Gott. Und ich musste da erstmal schlucken.
Teufelszeug oder in welche Richtung meinte sich dieses Oh Gott?
Erstmal versuchte sie in Abrede zu stellen, dass man das ja einfach so macht. Also sie sagte dann, aber Kind, das hast du doch gar nicht gelernt. Und ich, ja, da braucht es auch keinen universitären Abschluss, um das zu tun. Denn ich möchte das tun und ich möchte zeigen, dass nicht nur ich das kann, sondern eben auch andere das können und dass das eigentlich ein toller Weg ist, um Kreativität und Eigenverantwortung zurückzuholen in das Leben vieler Menschen und vor allem der Frauen auch. Und ja, da waren viele Vorbehalte bei meiner Mutter und wir kamen so da ins Gespräch, aber ich hatte das Gefühl, so ganz aufzulösen war das nicht.
Frau von der Bey, wenn Sie jetzt in der Weiberwirtschaft Frauen sehen, die sich selbstständig machen, wie ist das? Haben Sie das Gefühl, die machen das, um Geld zu verdienen, vielleicht auch um reich zu werden, oder steht da die Idee im Vordergrund, die umgesetzt werden soll?
Also wenn man Unternehmensgründerinnen fragt in Deutschland, sagen sie immer, Geld ist mir ja eigentlich nicht so wichtig. Oder sagen sie sehr häufig, natürlich nicht alle. Wobei wir die Vermutung haben, dass es sich für Frauen eben weniger schickt als für Männer zu gründen, weil sie mehr Geld verdienen können. Möglicherweise ist also diese Antwort schon geprägt. Frauen gründen in der Regel, um sich selbst zu verwirklichen, eine gute Idee umzusetzen. Geld spielt eine nachgeordnete Rolle. Und da muss man dann auch manchmal gegensteuern und immer wieder drüber sprechen, um zu sagen, ist aber doch von hoher Bedeutung. Mir erzählen Unternehmensgründerinnen, dass sie das auch unangenehm finden, über Geld zu verhandeln, was für Männer möglicherweise oder offensichtlich eher ein Sport ist, finden Frauen doof. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch einen sehr unterschiedlichen Zugang. Für Männer ist viel Geld verdienen ja sexy. Für Frauen nicht unbedingt, da werden sie ganz schnell zur Zicke, die irgendwie ja nur gründet oder nur ihr Unternehmen gemacht hat, weil sie Geld verdient und das wird ihr negativ ausgelegt. Also da spielt das auch immer wieder eine Rolle.
Das Interessante ist ja, dass tatsächlich auch Frauen Männer, die viel Geld verdienen, nach wie vor sexy finden. Also nicht nur Männer selbst, die das verhandeln, sondern offensichtlich finden auch Frauen Männer mit viel Geld attraktiv, sozusagen, aber auch wieder sie möglicherweise in die Abhängigkeit von diesen Männern bringt. Also ich möchte noch mal gerne über dieses Geld als Machtfaktor sprechen, auch als Identitätsstiftung, Frau Kindler. Wie erleben Sie das denn? Verändert sich da was? In den letzten 50 Jahren hat sich ja eigentlich wahnsinnig viel getan in dem Finanzsektor, aber wie weit hat das die Geschlechterrollen erreicht?
Also ich würde sagen, dass sich schon was verändert. Also ich sehe, dass bei Frauen die Abwehr zum Beispiel auch gegen Geld an sich oder auch gegen größere Beträge eher abnimmt.
Jetzt weiß ich nicht, ob meine Beobachtungen total repräsentativ sind, weil an der Stelle wieder, das sind Frauen, die sich oftmals mit dem Thema schon befasst haben, die bei uns landen. Ich sehe auch, dass die Einkommen von Frauen, zumindest bei den Frauen, die ich da berate, durchschnittlich steigen. Ich sehe, dass die Unterschiede bei Einstiegsgehältern nicht mehr so sehr sichtbar sind, zumindest in manchen Berufen. Und ich sehe vor allen Dingen, und das freut mich, dass Frauen bewusster mit dem Thema umgehen, durchschnittlich sicherlich nur, und auch wissen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Und ich sage jetzt immer so pauschal Frauen, mir ist total klar, dass das Entwicklungen sind und Anfänge sozusagen. Ich sehe das auch nicht insgesamt gesellschaftlich, aber ich erlebe das in meiner Beratung, dass da eine Veränderung da ist. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und am Anfang habe ich sehr viel häufiger als heute die Anmerkung von Frauen in Bezug auf die Altersvorsorge gehört, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich lebe. Und das höre ich heute, Gott sei Dank, so gut wie gar nicht mehr. Und ich finde, das macht schon so ein, also da sammelt sich viel in dieser Unterscheidung. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, darauf zu sagen, ich weiß das auch nicht, aber bis dahin müssen Sie irgendein Geld haben, von dem Sie irgendwie bis dahin leben können. Aber das ist, am Anfang kam das ganz, ganz regelmäßig.
Das ist die Altersvorsorge. Wie ist das, wenn jetzt eine junge Frau zu Ihnen kommt, die vielleicht auch am Anfang einer Familiengründung steht? Wir haben jetzt auch einfach ein anderes Scheidungsrecht, ein anderes Unterhaltsrecht. Das heißt, Frauen müssen, wenn die Kinder 3 Jahre alt sind, voll verdienen, also bekommen keinen Unterhalt mehr von ihrem geschiedenen früheren Ehemann. Was raten Sie denen?
Ich mache Sie in erster Linie mal darauf aufmerksam. Das neue Scheidungsrecht ist noch überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber nach meiner Wahrnehmung wird immer noch angenommen, wenn ich da verheiratet bin und irgendwie zu Hause bleibe und mein Mann ja ganz gut verdient oder verdient hat, dann bin ich da irgendwie mit abgesichert. Also ich weise darauf hin. Grundsätzlich würde ich auch da sagen, dass viele junge Frauen auch ziemlich selbstverständlich davon ausgehen, dass sie selber arbeiten, dass sie selber arbeiten wollen, dass sie auch, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen haben, nach einer gewissen Pause wieder in den Beruf zurück wollen. Da würde ich sagen, hat sich tatsächlich wirklich was verändert. Allerdings hängen dennoch wieder die Probleme dran, die dann zu unterschiedlichen Einkommen und unterschiedlichen Vermögen und unterschiedlichen Altersvorsorgen führen, weil diese Pausen, Karriereknick und so weiter, wir hatten es vorhin schon, immer noch nicht gesellschaftlich entlohnt werden, weil eigentlich müsste das ja nicht dazu führen, dass es wirklich dann zu Unterschieden im Einkommen führt, aber es müsste gesellschaftlich und auch von der Unternehmensseite so gewollt sein, dass das nicht passiert. Und das fehlt noch.
Schauen wir nochmal auf die Rente, auf die Altersvorsorge. In den 1980er Jahren wurde sowohl das Finanzkonto gegründet als auch die Weiberwirtschaft. Also da gab es die ersten Gründerinnen. Und Frau von der Bey, mich würde interessieren, wie sind die denn mit diesem Thema Altersvorsorge umgegangen? Denn wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut, sind ein Fünftel der Frauen akut Altersarmut gefährdet. Und ich wüsste gerne, Sie haben Frauen auch begleitet, Sie haben gesehen, wie die ihren Weg gemacht haben. Einige von Ihnen sind wahrscheinlich jetzt auch im Rentenalter, Rentnerinnenalter angekommen, auch wenn sie vielleicht sich gar nicht so sehen und trotzdem weiterarbeiten. Aber wie gut sind diese Frauen abgesichert?
Das kann ich gar nicht pauschal sagen, weil da natürlich bei so vielen Mitgliedern alle vertreten sind. Also die, die ihr Leben lang gearbeitet haben und heute eine gute Rente bekommen, genauso wie diejenigen, die immer in befristeten oder prekären Arbeitsverhältnissen gesteckt haben und bei denen es eng wird. Ein Phänomen, was damit zusammenhängt, sind sicher zunehmend die gründenden Senioren, also Menschen, die sozusagen, weil die Rente nicht reicht, sich für mit 65 plus nochmal selbstständig machen oder eben freiberuflich arbeiten, um die Rente aufzustocken. Da sind Frauen schwer von betroffen.
Was sind das denn für, was machen die denn für Unternehmen?
Das sind dann häufig freiberufliche Tätigkeiten, ob das Übersetzungen sind oder Moderation oder so, also was sich da eben bietet. Das ist ein relativ neues Phänomen, das über, also aus Armutsgründen sozusagen, über zusätzliche freiberufliche Erwerbstätigkeit im Alter nachgedacht wird. Aber ich glaube, die Weiberwirtschaftsgründungen, die ja auch in der Frauenbewegung tief verwurzelt sind, die haben natürlich insgesamt auch einen ganz anderen Anspruch schon formuliert durch diese Genossenschaftsgründung, weil wir haben uns ja einen Gewerbehof gekauft für 18,6 Millionen Euro. Und alleine diese Debatte darüber, damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat natürlich dazu geführt, dass wir eine Menge über Geld gesprochen haben und auch darüber, dass Geld ein Instrument sein kann, ernster genommen zu werden in der Berufswelt.
Wie erleben Sie das, Frau Kindler? Kommen jetzt alte, ältere Frauen, alte Damen zu Ihnen, die sagen, Mensch, das ist ein Thema, über das ich nie nachgedacht habe. Was kann ich denn jetzt noch tun?
Ja, und das ist, also wir haben eine ganz große Bandbreite an Kundinnen, die auch sehr, sehr unterschiedliche finanzielle Verhältnisse mit sich bringen. Aber es kommt vor, und das ist dann natürlich, das ist keine angenehme Gesprächssituation, dass einfach realisiert wird, ich bin jetzt 58, ich bin jetzt 62, auf meinem Zettel von der gesetzlichen Rente steht aus vielfältigen Gründen sowas wie 193 Euro. Und privat ist auch nicht besonders viel zusammengekommen. Das ist dann schon ziemlich gravierend, und an der Stelle muss man ja auch sagen, wenn da nicht dann noch mit irgendeiner Erbschaft zu rechnen ist, dann ja, geht es eventuell in Richtung Grundsicherung oder in wirklich sehr, sehr finanziell begrenzte Verhältnisse im Alter. Und das ist für viele erschreckend. Also ich habe schon Situationen erlebt, wo die Frau dann einfach nur noch weinen konnte, weil ihr das dann auch wirklich bewusst geworden ist.
Was läuft schief in der weiblichen Einkommensbiografie? Werden Frauen von der finanziellen Gleichberechtigung strukturell ferngehalten oder befinden sie sich in einem Zustand der selbstverschuldeten finanziellen Unmündigkeit? Das fragen wir uns heute in der Zeitpunkte-Debatte hier im Kulturradio vom RBB. Meine Gäste sind Bianca Kindler vom Finanzkontor Berlin, die Autorin und Übergeldsprecherin Kirstin Wulff und Katja von der Bay von der Weiberwirtschaft. Gehen wir nochmal in medias res, auch selbstkritisch, und schauen auf weitere Ursachen für die Lohnungerechtigkeit. Sie haben eben schon erwähnt, die kinderbedingten Berufspausen, Teilzeitarbeit, ne, das sind alles Dinge, die zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei vielen Frauen führen. Dann die Berufswahl sicherlich auch. Frauen wählen oft die sogenannten falschen Berufe, um viel Geld zu verdienen. Also anders formuliert, typische Care-Berufe sind nach wie vor die unterbezahlten. Aber dann kommen ja noch viele Aspekte hinzu, die sich vielleicht lohnen, nochmal näher anzuschauen. Denn wenn man für die Ursachen schaut, warum wir diese große Einkommenslücke haben, wird immer wieder auch die Bescheidenheit von Frauen ins Feld geführt. Es hat zum Beispiel mal das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Umfrage gemacht. Die haben in Haushalten angerufen und gefragt, was halten sie für einen fairen, gerechten Lohn für die und diese Arbeit. Und da kam heraus, dass Frauen durchschnittlich 25% weniger da angesetzt haben als Männer. Das ist doch enorm, Frau von der Bay. Sind Frauen zu bescheiden?
Tja, bei Frauen ist Geld nicht unbedingt an Arbeit gekoppelt. Weil Frauen arbeiten viel, viel mehr als Männer, aber unbezahlt. Also da sind wir in dieser alten feministischen Debatte auch mit der unbezahlten Sorgearbeit, die zu Hause stattfindet und ja freiwillig und ohne jede Entlohnung stattfindet. Und das mag mit dazu beitragen, dass auch die Beurteilung von Erwerbsarbeit bei Frauen zu anderen Ergebnissen führt als bei Männern.
Ein anderes Stichwort ist der Selbstwert, das alte Klischee, dass sich Frauen unter Wert verkaufen, vielleicht auch zu schlecht. Die Hans-Böckler-Stiftung hat gezeigt, dass einstellende Chefs so eine diffuse Höherwertigkeit von männlicher Arbeitskraft haben. Und das hat offensichtlich auch Rückwirkungen. Also Frauen schätzen sich dann auch ganz anders ein. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass Frauen sogar bei eBay-Verkäufen, also von normalen Haushaltsdingen, im Vergleich weniger Geld bekommen für die Dinge, die sie verkaufen.
Das ist verrückt.
Als Männer. Das ist doch wirklich verrückt. Woher kommt das, Frau Kindler? Bei Ihrer Arbeit, die Sie machen, haben Sie irgendwelche Erklärungen dafür? Was machen denn Frauen da falsch?
Also wenn ich das wüsste,
dann würde ich wären Sie arbeitslos.
Dann wäre ich nicht arbeitslos. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz vielschichtiges Problem. Also es ist, ich sehe es an verschiedenen Stellen, aber ich kann nicht wirklich greifen, woher es kommt. Es fängt also bei der Bescheidenheit oder bei dem Umgang mit dem Thema Geld. Ich höre ganz oft, dass Frauen in die Beratung kommen und dann zum Beispiel von mir wissen wollen, was kann ich denn jetzt für meine Enkel tun, bevor sie mich überhaupt fragen, was kann ich für mich selber tun? Und wenn ich dann nachfrage nach der Situation von der Frau selber, die da mir gegenüber sitzt, dann stelle ich fest, eigentlich müsste sie erstmal was für sich selber tun. Oder hat sie wirklich sich bewusst entschieden, selber nicht so viel Geld zur Verfügung zu haben? Das will ich ja gar nicht bewerten. Ne? So. Das sind Situationen, die mir auffallen, dass Frauen sehr viel, ja, ich sag ruhig mal positiv besetzt, großzügiger mit ihrem Geld umgehen. Aber das, da steckt halt auch drin, nicht so großzügig mit sich selber.
Aber was kann man denn tun, um diese, eigentlich sind es ja positive Eigenschaften, kann man nun tun, um aus diesem eigentlich Positiven, was Frauen da mitbringen, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Interesse an Pflegeberufen, wenn man jetzt einfach mal nur das Stichwort Gehaltsforderungen nimmt, was könnte man tun, um diese positiven Dinge zu einem besseren Gehalt zu bringen? Also es ist doch wirklich schwierig, da beißt sich doch irgendwie die Katze in den Schwanz. Frau Wolf, was Beobachtungen, die Sie in dem Zusammenhang gemacht haben?
Also ich war jetzt eben noch ein bisschen bei Frau Kindler und ich denke immer, es geht auch sehr stark um Bedürfnisse. Also dass auch wieder etwas Tradiertes ist, dass Frauen nicht lernen, ihre Bedürfnisse zu kennen, auszusprechen und sich dafür einzusetzen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, aber auch aus vielen anderen Geschichten. Und dieses, dass jeder Bedürfnisse hat und dass im besten Fall wir mit anderen zusammenleben und zu einem Kompromiss kommen, dass da Verhandlungen notwendig sind, das ist ganz wichtig. Und das setzt sich natürlich dann fort, auch in Gehaltsverhandlungen. Aber im kleinen, im familiären Kontext wird das schon nicht so eingeübt, weil Frauen immer wieder und Mütter ihre Bedürfnisse zurückstellen, sie nicht kommunizieren. Mhm. Und das ist wichtig, dass junge Mädchen das auch am Vorbild erlernen, dass Mütter nicht auf den Tisch hauen und sagen, so jetzt aber, oder sich zurückziehen, sondern sachlich an der Sache bleiben und sagen, nein, mein Bedürfnis ist wichtig und deins ist es nämlich auch. Und dann kommen wir im besten Fall zu einem Kompromiss. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Frauen anfangen, ja, was heißt anfangen? Natürlich ist die Entwicklung schon fortgeführt und wir stehen nicht mehr da, wo wir vor 50 Jahren standen, aber daran ist zu arbeiten.
Nochmal zurück zu dem Stichwort Intransparenz. Da würde ich gerne mit Ihnen mal über dieses Entgeltgleichheitsgesetz sprechen. Es hatte sich ja schon die Große Koalition in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass eigentlich diese Einkommenslücke nicht zu vertreten ist. Und da ist Manuela Schwesig, die Frauen- und Familienministerin, jetzt dran, ein Gesetz vorzulegen. Es gibt einen ersten Entwurf. Finden Sie das einen guten Ansatz, eine gute Idee, Frau von der Bein?
Also ich finde jeden Ansatz, das zu thematisieren, gut. Ich denke, für die abhängig Beschäftigten kann das einen Vorteil bringen, wenn da Transparenz stattfindet. Aber es hat einen, der darüber hinaus weist, auch zum Beispiel zu den Selbstständigen, weil es formiert sich ja eine ganz große Ungeduld bei den Frauen, seitdem wir über diese Ungleichheit diskutieren. Und ich sehe auch erste Ansätze von Strategieentwicklung bei Frauen, wo sie sich dann wirklich gemeinsam überlegen, wie können wir daraus hervorgehen und wie können wir die Sache für uns verbessern.
Wie sieht denn das aus? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Sie in der Weiberwirtschaft auch sowas wie Vernetzung sehen in dem Bereich.
Auf jeden Fall. Also da wird viel drüber diskutiert, weil wir diese größere Ungleichheit bei den Selbstständigen ja schon länger kennen. Und wir hatten neulich erst zum Beispiel Unternehmerinnen im Gespräch, die sich vorgestellt haben, jüngeren Gründerinnen vorgestellt haben und ihre individuellen Methoden dargestellt haben. Und da gibt es zum Beispiel eine Handwerksmeisterin, die sagt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein ganz dickes Auto gekauft, bei dem fahre ich bei den Kunden vor, damit die gleich mal wissen, also ich lasse mich hier nicht abspeisen mit geringen Einkommen. Das ist so eine, die findet man irgendwie lustig, sie hat ein dickes Auto gekauft, aber es kann eine Strategie sein, eine von vielen, um nach außen was anderes zu repräsentieren und größere Einkommen zu realisieren.
Ich finde, das klingt großartig, damit braucht man doch keine großen Worte verlieren, da ist sofort alles gesagt.
Genau.
Frau Kindler, Sie sind Co-Autorin von einem Finanzratgeber für junge Frauen. Das ist wahrscheinlich ein Buch, wo Sie sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigt haben, ne? Warum ist das so wichtig, sich gerade an junge Frauen zu wenden? Haben wir zu wenig Schulbildung, was Geld, was Wirtschaft, was Alltagswissen mit diesen Dingen hier angeht?
Ja, wir haben zu wenig Wissen, was diese Dinge angeht. Wir haben zu große Vorbehalte, da haben wir schon drüber gesprochen. Und das Thema, wo es jetzt auch gerade in diesem Buch natürlich drum geht, ist, möglichst früh mit dem Thema zu beginnen, um auch realistisch eine ausreichende Altersvorsorge aufzubauen. Also sich nicht eben erst mit 55 mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen und dann zu gucken, ob die gesetzliche Rente reicht, sondern von Anfang an bewusst damit umzugehen. Es geht in dem Buch nicht nur um das Thema Altersvorsorge, auch um solche Fragen, wie Sie vorhin schon angesprochen hatten. Scheidung, wie bewege ich mich in so eine Ehe rein? Aus welchen Gründen heirate ich heute eigentlich? Was eine spannende Frage ist in Bezug auf Geld, weil ich komme in meinen Beratungen ganz oft an den Punkt, wo ich tatsächlich zu einer Eheschließung rate, obwohl ich selber gar nicht unbedingt für die Institution Ehe bin. Aber es ist in unserer Gesellschaft immer noch so, dass viele Fragen daran geknüpft sind. Und wenn ich sehe, dass Frauen unverheiratet, aber dennoch in Teilzeit oder auch mit Pause im Erwerbsleben mit 3 Kindern dann insgesamt, ich sag's jetzt mal so, 10 oder 12 Jahre mehr oder weniger zu Hause verbringen, dann haben sie ja 0 Absicherung.
Und sonst, nur damit wir es verstehen, hätten sie zumindest das Unterhaltsgeld für die Kinder im Falle einer Scheidung.
Ja, und sie hätten vor allen Dingen Ansprüche in Bezug auf die Altersvorsorge, die in der Zwischenzeit von dem Mann aufgebaut wurde. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich mich verheirate und auf ein eigenes Einkommen, aus welchen Gründen auch immer, verzichte, dann geht ja der Gesetzgeber immerhin davon aus, dass die Altersvorsorge, die in der oder überhaupt das Vermögen, was in der Zeit aufgebaut wurde, am Ende dann aufzuteilen ist. Ob das in der Praxis immer wunderbar gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn ich darauf verzichte, dann sollte ich darauf wenigstens sehenden Auges verzichten. Das macht schon einen großen Unterschied.
Der Ratgeber ist das eine. Was sonst wäre wichtig, finden Sie, um dieses Risiko Altersarmut zu vermeiden? Was sonst muss getan werden? Was würden Sie jetzt an dieser Stelle ganz konkret raten, Frauen, die zuhören?
Tatsächlich so früh wie möglich anfangen, sich A, mit dem Thema zu beschäftigen und dann natürlich auch abhängig von den eigenen Möglichkeiten, die sind bei jeder Frau unterschiedlich, wirklich etwas zu tun. Es gibt heute eine Vielzahl von Angeboten, von Produkten, von Versicherungen, von Geldanlagen, die vielen suspekt erscheinen. Dennoch ist das die Welt, die es ermöglicht, privat Vermögen neben der gesetzlichen Rente aufzubauen. Also eine andere Finanzwelt haben wir ja nicht. Also wir kommen im Prinzip gar nicht drum rum, uns damit zu beschäftigen. Wenn dann das Ergebnis ist, ich will da nicht rein investieren, ich suche gezielt nach anderen Möglichkeiten, mit dem Thema Geld umzugehen, dann würde ich gar nicht sagen, dass das unmöglich ist. Aber es sollte so früh wie möglich Zugang passieren, damit die Frauen sich wirklich bewusst entscheiden können. Und an der Stelle würde ich wirklich in Bezug auf den Markt, den wir heute sagen, auch Männer sich bewusst entscheiden können.
Und Sie raten dann natürlich auch zu einer Beratung. Das muss wahrscheinlich nicht unbedingt bei Ihnen sein, aber man kommt ja alleine gar nicht durch diesen Wust. Und sollte man eine Säule oder mehrere nehmen? Was halten Sie für sinnvoll? Also verschiedene Vorsorgemöglichkeiten?
Also Sie sollten, wenn es die Möglichkeiten hergeben, auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten miteinander kombinieren, weil alles... Es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt ja nur Lösungen, die zu der eigenen Situation passen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich die Welt ständig verändert, der Markt ständig verändert. Alles hat Chancen und Risiken und die gilt es miteinander zu kombinieren, um am Ende was einigermaßen Verlässliches zu haben.
Alles verändert sich ständig. Es ist ein Wust an Möglichkeiten, Versicherungen, Vorsorgen. Frau von der Bey, Sie haben in der Weiberwirtschaft einen Finanzalphabetisierungskurs entworfen. Was ist denn das?
Wir haben uns mit Expertin vor längerer Zeit schon zusammengesetzt und überlegt, wie man es schafft, dass Frauen sich wieder selbstbestimmt mit diesem Thema Geld auseinandersetzen können, weil wir eine ganz große Ohnmacht ja auch erleben. Das war auch die Zeit der Finanzkrise und alle dachten, da passieren irgendwelche Sachen, die können wir weder durchschauen, noch steuern, noch profitieren wir davon. Ganz im Gegenteil, wir sind als Frauen die da immer hinten unten drunter fallen. Und diese Skepsis von Frauen gegen Geld hat ja auch was ganz Sympathisches, weil sie sich nicht völlig ausliefern wollen der Wirtschaft, die so viel von unserem Leben zunehmend bestimmen will. Und wir wünschen uns eigentlich viel mehr Frauen, die den Wert von Geld sicher einsortieren können und gleichzeitig Verfügungsgewalt darüber zurückgewinnen und haben deshalb mit Expertin zusammen überlegt, wie man solche Kurse machen könnte. Es ist leider noch keine Realität in diesem Umfang, wie wir das damals überlegt haben, aber wir arbeiten daran, das hoffentlich demnächst mal anbieten zu können.
Aber damit wir uns das vielleicht ein bisschen konkreter vorstellen können, was genau würde denn da vermittelt in diesem Kurs?
Da würde unter anderem dieses Wertesystem Geld nochmal in den Fokus gestellt, also viele dieser Glaubenssätze, die wir damit verbinden, viel von den Gefühlen, die wir damit verbinden, aber natürlich auch die Benachteiligungen, die Frauen aktuell daraus erwachsen, die ja alleine schon für viele eine Information sind, die dazu führt, dass sie sagen, so jetzt beschäftige ich mich aber mal damit. Und am Ende könnte es in Tools fließen, die sowohl Gehaltsverhandlungen betreffen, als auch dieses schwierige Thema Preisfindung für Selbstständige. Und da brauchen wir nicht nur Kurse, wie finde ich meinen Preis und wie rechne ich den aus, sondern wir müssen uns mit diesem Wertesystem Geld auseinandersetzen.
Frau Wolf, das Wertesystem Geld, Ihr Thema. Ich würde noch mal gerne mit Ihnen darüber sprechen. Das scheint ja doch mittlerweile so gesellschaftskonform zu sein, dass es wichtig ist, dass dieses Wissen vermittelt wird und es muss vieles nachgeholt werden. Es gab es ja vor einem Jahr diese Twitter-Meldung von der Abiturientin Naina Kümmel, die schrieb, sie könne zwar eine viersprachige Gedichtanalyse anfertigen, aber von Steuern, Miete und Versicherungen hätte sie überhaupt keine Ahnung. Das hat damals eine Debatte ausgelöst, weil sie ein schon lange bestehendes Defizit angesprochen hat. Ich frage mich, wieso immer noch nicht in den Schulen so ein Unterrichtsfach besteht. Also einfach Praxiswissen leben, ist es ja eigentlich fast.
Ja, das ist in Deutschland, in jedem Bundesland anders. Baden-Württemberg wird das jetzt einführen. Hier in Berlin zum Beispiel, hier habe ich ein Kind an einer Gemeinschaftsschule. Da gibt es das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik an einem Gymnasium. Da ist der andere, findet das überhaupt nicht statt, Wirtschaft. Und Wissen ist wichtig und da gibt es tolle Konzepte und tolle Projekte. Aber so wie wir auch heute geredet haben hier, bin ich mir nicht sicher, ob Wissen eben ausreicht. Ich glaube, Motivation ist die viel größere Ressource, die wir brauchen. Und die Motivation, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, muss ja irgendwo herkommen. Und da bin ich wieder bei der gesellschaftlichen Frage des Tabus. Also wenn es ein gesellschaftliches Tabu gibt und das sich manifestiert hat in Strukturen, in Familien, in Betrieben und in der ganzen Gesellschaft, dann muss irgendwo ein Ruck durch die Gesellschaft geben und es muss überall darüber gesprochen werden, dass über private Finanzen gesprochen wird. Dass es nicht immer nur Scham ist, wenn gerade wenig Geld da ist, ja, sondern dass es darum geht, darüber zu sprechen und Lösungen zu finden. Und all das, meine Kolleginnen hier am Tisch machen das ja im Alltag, immer wieder diese Wege aufzuzeigen, praktischen Hilfs-Ich anzubieten, jemanden an die Seite, komm, das ist gar nicht so schwierig. Und das ist nicht nur eine technische Frage, es ist ein emotionales Thema. Und diese Emotionen sollen auch zur Sprache kommen. Und vielleicht finden Frauen dann auch einen anderen Zugang, sich mit Geld zu beschäftigen.
Das ist ja für viele sehr neu und ungewohnt, ist in Deutschland auch nicht so üblich, das zu tun. Als Sie für das Buch recherchiert haben, haben Sie da Erfahrungen in Ihrem Freundeskreis gesammelt? Haben Sie mit Freunden, Freundinnen vor allem?
Ja, ich habe viel geredet und habe viele Geschichten gehört, denn jeder hat seine Geldgeschichte, jede Frau, jeder Mann und hat viel zu erzählen. Und es zeigt sich eben, dass die Erfahrungen im Elternhaus die prägenden waren. Und das sind dann eben diese informellen kleinen Geschichten, also dieses Beobachten, wie Menschen in der direkten Umgebung mit Geld umgegangen sind, wie darüber gesprochen wurde, wie mit dem Kind umgegangen wurde, mit dem Taschengeld, ja, wie viel Vertrauen wurde dem Kind entgegengebracht, wie viel Selbstständigkeit, wie viel Verantwortung übertragen. Und das nimmt immer mehr ab, sodass ich Sorge habe, dass da, wo wir sind, das nicht unbedingt irgendwie ein Status ist, wo es jetzt nur noch nach vorne geht, sondern ich habe so das Gefühl, in manchen Bereichen geht es auch wieder zurück.
Glauben Sie denn, wenn man seine Geldbiografie kennt, dass man bewusster mit diesem Thema umgeht? Haben Sie das Gefühl, dass sonst schon so eine Naivität vorherrscht?
Ja, ich glaube, wichtig ist, sich selbst zu kennen, denn nur so wird man ja auch authentisch. Also wenn ich weiß, welche Bedürfnisse ich habe, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich weiß, welche Gefühle mich irgendwie hemmen, auch in meiner Entwicklung, dann bin ich nur in der Lage, sie zu überwinden. Aber wenn ich das verdränge, nicht anspreche, irgendwie auf morgen schiebe, dann kommt natürlich auch was Schwieriges dabei heraus. Und wir können mal sicher sein, dass unsere Kinder die richtigen Antennen dafür haben. Also dass Worte da alleine nicht zählen, dass wir ihnen nicht vormachen können, dass alles in Ordnung ist, wenn gerade nicht alles in Ordnung ist.
Das sind jetzt Dinge, die sozusagen Frauen selbst ändern können. Nach wie vor gibt es aber eben viele strukturelle Sachen, die noch zu ändern wären. Und da wäre natürlich auch meine Frage in die Runde. Sie alle haben sozusagen, Sie haben einen Pool von enorm vielen Frauen, Frau von der Bay, 1800 Gründerinnen haben Sie da an der Hand. Wenn man sich jetzt noch mal anschaut,
die Bewertungskriterien, nach denen auch Löhne bezahlt werden. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass Müllmänner zum Beispiel Zuschläge für schweres Heben bekommen, was in der Altenpflege aber nicht üblich ist. Und da haben Frauen, viele Frauen vor allem, eben auch Schweres zu heben. Oder ein anderes Beispiel ist der öffentliche Dienst in Bayern. Der wird ehrenamtliches Engagement bewertet in Vereinen. Aber die Arbeit in der Familie zum Beispiel, die man ja nun auch als ehrenamtlich bezeichnen könnte, die wird nicht gewürdigt. Wie bricht man solche Missstände auf? Und vielleicht noch gleich hinzugesetzt, gibt es Forderungen, die Sie auch von der Weiberwirtschaft aus an die Politik stellen?
Ach, es gibt so ganz einfache Sachen. Also ich finde, das Ehegattensplitting ist zum Beispiel ein Faktor, der da eine große Rolle spielt. Und wenn wir das endlich mal abgeschafft kriegen, dann werden viele in unserer Genossenschaft extrem jubeln und wir feiern ein Riesenfest. Also es gibt im Sozialversicherungssystem da tatsächlich noch Sachen, die auf diese alte Versorgerehe abzielen und Frauen gefühlt deutlich geringer bewerten als Männer. Und Forderung, also die Frage, die wir uns stellen und auch immer wieder stellen, ist tatsächlich, wie Arbeit insgesamt bewertet wird. Also diese Debatte, aber auch die Familienarbeit in irgendeiner Form eine andere Wertschätzung in der Gesellschaft bekommen müsste. Da gibt es tolle Ideen. Also da kann man zum Beispiel wie in einigen wenigen afrikanischen Ländern, wo sozusagen die ehrenamtliche Care-Arbeit in den Familien ein Faktor ist, der auf das Bruttosozialprodukt angerechnet wird. Das ist ein starkes Instrument, darüber anders nachzudenken. Und wir bewerten gesellschaftlichen Wohlstand gerade nur an Wirtschaftskennzahlen, aber an nichts anderem. Und da gibt es unglaublich viele Perspektiven auch, die sich eröffnen, wenn man Wohlstand anders denkt als nur über Geld.
Mhm. Sie sind ja auch deutschlandweit vernetzt, Frau Kindler. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da, tut man sich auch zusammen und stellt da Forderungen an die Politik oder gibt es zumindest Überlegungen? Ist man im Gespräch?
Ja, also im Kreise der Finanzfachfrauen ist es so, dass wir bei den Arbeitstreffen auch solche Themen diskutieren. Es ist durchaus so, dass die Frauen, die im Arbeitskreis sind, dazu auch sehr unterschiedliche Positionen haben. Das Thema Ehegattensplitting, da sind wir uns ziemlich einig und auch einig mit der Frau von der Weyl. Und das ist aber auch ein Thema, was wirklich die Gemüter bewegt. Eine Kollegin aus dem Kreis der Finanzfachfrauen, die Helma Sick, die schreibt für die Brigitte auch mal die Kolumne, die hat zu dem Thema eine Kolumne mal geschrieben und sie hatte selten so viele Reaktionen wie auf diese Kolumne und viele davon waren wirklich, ich sag's mal so, unter der Gürtellinie. Erschreckend. Wie hartnäckig dieses Privileg offensichtlich heute, das ist ja noch nicht lange her, verteidigt wird. Und an der Stelle sieht man ganz gut, wie fest, wie starr die Strukturen da auch noch sind.
Als Beispiel vielleicht auch für viele andere
ganz Strukturen. Ganz genau. Ne, so. Und aus meiner Sicht jetzt so als Beraterin würde ich sagen, ich kann auf der einen Seite, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich kritisiere die Strukturen und gehe da vielleicht auch mal mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, an die Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite kann ich aber auch, gerade wenn es um die Beratung beim Thema Geld geht und als Beispiel nehme ich wieder das Ehegattensplitting, kann ich auch bei einem Ehepaar sagen, und solange es das noch gibt und solange sie da gemeinsam aus meiner Sicht, ne, dann von profitieren. Ich rede auch immer ganz konsequent von Familieneinkommen, wenn da zwei vor mir sitzen. Möge doch bitte die Steuerersparnis, die dabei rauskommt, direkt in die Altersvorsorge der Frau eingezahlt werden. Ne? So, also ich denke, es gibt verschiedene Ebenen, sich dem Thema zu nähern. Ich bin ja ziemlich dann einfach an praktischen Fragestellungen dran. Und da kann man aber diese Problematiken einfach dadurch aufnehmen, dass man sagt, wir nehmen die Verhältnisse so, wie sie sind, wenden sie aber in eine andere Richtung, sodass einfach nicht mehr ganz selbstverständlich dann der Mann damit seine Altersvorsorge aufstockt oder der Familienurlaub davon bezahlt wird oder was auch immer man so macht mit so einer Steuerersparnis, sondern schlicht und simpel die Absicherung der Frau.
Es gibt ja in der Schweiz im Unterschied zu Deutschland die Heiratsstrafe. Da zahlen ja Paare sogar mehr Geld, noch so eine Art Solidaritätsgeld für die Gesellschaft. Jetzt haben wir viel auch über Wertschätzung, vielleicht auch mangelnde Wertschätzung von Frauen und Frauenberufen in der Gesellschaft gesprochen. Frau von der Weyl, trotzdem selbstständig werden, trotzdem gründen? Mutig sein, trotz allem?
Ich meine nicht, dass man Leute überreden sollte zu gründen, wenn sie da keine Lust drauf haben. Aber es gründen zunehmend Frauen einmal, weil sie ihre eigene Chefin sein wollen, eine eigene Idee umsetzen wollen, weil sie größere Flexibilität bei der Vereinbarung von Beruf und Familie verbinden mit der Selbstständigkeit, weil sie eine andere Hoheit über ihre Zeiteinteilung haben. aber auch immer noch, weil sie keine Aufstiegschancen in den Unternehmen haben. Und das hängt dann durchaus auch mit dem Geld zusammen bei einigen Gründerinnen, dass sie selbstständig weiter aufsteigen können und natürlich auch die Chance haben, deutlich mehr zu verdienen, denn als Angestellte. Also das muss man auch sagen, die verdienen ja nicht alle schlecht, sondern selbstständige Frauen, die Unternehmen gründen, haben auch andere Perspektiven beim Einkommen, größere.
Nehmen wir uns vielleicht auch dieses dicke Auto als Beispiel noch mit am Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Erörterung über Finanzen, Gehälter, wie leben wir mit dem Geld. Ja, ich danke Ihnen allen dreien sehr herzlich, der Autorin und Übergeldsprecherin Kirstin Wulff, der Finanzberaterin Bianca Kindler, Inhaberin vom Finanzkontor Berlin, und Katja von der Bay, Geschäftsführerin der Berliner Weiberwirtschaft, für die vielen Beobachtungen, Einschätzungen und Ideen. Das Buch von Kirstin Wulff heißt »Dann geh doch zur Bank und hol dir welches Rätselraten ums Geld im Elternhaus«. Es ist gerade im Cividale Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. Informationen zum Finanzkontor Berlin und zur Weiberwirtschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.kulturradio.de. Da können Sie die Sendung auch noch eine Woche lang nachhören. Redaktion hatte heute Dörte Tormählen, Technik Angelika Schäfer. Morgen gibt es an dieser Stelle das Zeitpunkte-Magazin mit Hilke Rusch. Da geht es unter anderem um die Abschaffung der Mutter. So heißt die Streitschrift von Alina Bronski und Denise Wilk, über die Sie morgen sprechen werden um 17.04 Uhr hier im Programm. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Susanne Utsch und wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend.